zum Beispiel diese, was sind die Ziele, dieses Thema Kümmerer auch für die Familie, wo ich sage, da habe ich bis jetzt noch keine Frau kennengelernt, die nicht wüsste, was ihr wichtig ist fürs Kind, für den Mann, für die Familie, für sich selber, vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig, ja, aber tatsächlich, das wissen sie und spätestens das alleine würde schon reichen, um die nächsten Schritte zu setzen, um zu sagen, das sind meine Ziele und da wollen wir hin und ja, da sind wir die Profis, um zu sagen, wie schaffen wir das gemeinsam, dorthin zu kommen.
Unsere heutige Sichtbarkeitsheldin ist aktuell als Regionaldirektorin in der Sparkasse Oberösterreich tätig. Die Münchnerin hat schon früh Führungsaufgaben übernommen, nämlich mit Anfang 20. Sie ist 2017 der Liebe wegen nach Linz gekommen und hat eine Tochter. Sport ist für sie ein wichtiger Part im Leben. Sie liebt Tauchen, fährt Motorrad und unterrichtet Yoga. Begrüßt mit uns Janine Kohl-Peterke. Herzlich willkommen.
Hallo Janine, grüß dich.
Hallo zusammen, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Wir können gleich erzählen, wir hatten gleich eine kleine Panne. Wir haben nämlich schon 5 Minuten geplaudert. Und Kathi, danke, dass du immer wieder auf das Aufnahmegerät schaust. Wir haben nämlich nicht mehr aufgezeichnet. Die Karte war voll.
Genau, jetzt wird es doppelt so gut.
Umso besser unser zweiter Start.
Ja, genau.
Du darfst dich nochmal vorstellen dem Publikum. Wir waren stehen geblieben bei deinem Erfolgsweg und ich freue mich, dass ich den jetzt nochmal hören darf.
Ja.
Los geht's.
Ja, mein Erfolgsweg ganz jung angefangen, tatsächlich frisch aus der Schule raus mit 15. Eher noch angehabt Buffalo-Schuhe, gell, Levis-Jeans, was man halt alles so früher noch getragen hat und dann ab ins Banking, ja, tatsächlich die Banklehre gemacht und war damals eigentlich schon auch der Weg für mich, in den kaufmännischen Bereich zu gehen. Das war mir komischerweise auch mit 15 schon klar, in diese Richtung möchte ich gehen, ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten. Und damals war das halt noch so in der Bank, da verdienst du Geld, da gehst du mal hin.
Genau. War das die Entscheidung deiner Eltern oder deine Entscheidung?
Nein, das war schon meine Entscheidung, weil auch die Schule hatte ich damals schon in München abgeschlossen, die Wirtschaftsschule. Also das war schon Richtung kaufmännischen Bereich von Haus aus zu gehen. Und Banking hat mir halt dann damals auch schon gut gefallen. Man hat viele Projektarbeiten auch bei uns in der Schule schon gehabt in dieser Richtung, Buchhaltung und solche Themen. Und da habe ich mir gedacht, Banking, eben da, wo es Geld ist.
Da geh hin.
Das ist schon mal spannend.
Ja, und aus München, Schwabing, hast du gesagt, da braucht man ein bisschen Geld zum Leben, oder?
Ja, also gebürtig, meine Eltern haben das gut hinbekommen, gebürtig tatsächlich in Schwabing, also in Schwabing geboren. Das ist ja, wir sagen immer, das ist das Herz Münchens, dort bin ich geboren. Und ja, da braucht man schon ein bisschen Bargeld, aha, beziehungsweise Geld, dass man da gerade die Mietpreise an sich sprechen für sich. Umso schöner finde ich es jetzt tatsächlich auch in Linz, auch wenn da die Mietpreise schon ein bisschen nach oben gehen, aber es ist natürlich ein Unterschied. Aber München ist die Heimat und ja.
Wie fühlt man sich als Münchnerin in Linz?
Jetzt darf man sagen auf Bayerisch, sauwohl. Ich habe recht schnell sehr, sehr tolle Menschen kennenlernen dürfen in Linz. Erst war die Skepsis immer so ein bisschen da, ein Deutsche. Super.
Aha, ein und dann, Bieske, oder?
Genau, na, es hat sich noch keiner getraut zu sagen, nee, tatsächlich, aber ich wusste, dass das kommen wird. Und dann kam die Frage, woher? Und dann habe ich gesagt, München. Und auf einmal haben sich die Gesichter aufgehellt. Es war ein Grinsen im Gesicht. Ah ja, das gehört ja eh zu uns, Oberösterreich.
Aha.
Und von der Mentalität und der Kultur würde ich wirklich sagen, es sind viele Ähnlichkeiten da.
Es war total spannend für mich jetzt als gebürtige Oberösterreicherin jetzt im Vorfeld mit zwei gebürtigen Deutschen zu sprechen.
Du bist in der Minderheit.
Ja, ich bin in der Minderheit. Aber es war sehr spannend, die Erfahrungen, die ihr beide da jetzt von euch erzählt habt, die ihr gemacht habt. Caro, du hast ja gesagt, du bist nicht immer so mit offenen Armen begrüßt worden. Wie ist dir da ergangen und wenn wir jetzt im Vergleich haben, dir Janine aus München
also
kommen?
Also ich glaube, der Janine ist es besser gegangen, weil erstens, wie du gesagt hast, Bayern und zweitens, wann warst du? 2013.
Ich
17, okay. Also ich finde, die Zeit hat viel verändert. Ich bin 2006 gekommen und ich bin mit einem sehr klaren Deutsch gekommen. Das heißt, ich habe mich durch die Sprache auch sehr, ich habe mich nicht distanziert, aber es hat sich distanziert angefühlt. Und ich habe das Gefühl gehabt, die Leute waren da nicht so happy und ich habe ab und zu mal schon das Piefke-Wort gehört.
Okay.
Und habe mich da, glaube ich, unterbewusst ein bisschen angepasst sprachlich. Mittlerweile wissen die Leute nicht mehr, wo ich herkomme, außer sie fragen. Und ich glaube, es hat sich aber viel geändert in der Einstellung in den Köpfen, was gut so ist.
Sicher.
Siehst du die Einstellung? Das war tatsächlich, ich fand auch zum Beispiel Linz oder Oberösterreich viel freundlicher als München. Ja?
Okay.
Auch beim Einkaufen schon, habe ich gesagt, Mensch, die Leute. Die Menschen sind so nett beim Einkaufen, die sind total hilfsbereit und alle haben gesagt, wirklich, das empfinden wir, die eigenen,
okay.
Wir finden das woanders eigentlich viel freundlicher. Und da sieht man einfach, wie das bei einem ankommt, wenn man in andere, in Anführungsstrichen, andere Kultur auch kommt.
Ja.
Aber ich glaube auch, das kommt immer darauf an, welchen Menschen du begegnest, in welcher Art und Weise.
Ganz sicher.
Und wie man selber natürlich als Typus auch ist. Wenn man sehr verschlossen ist, glaube ich, wird es überall schwer, egal auf dieser Welt, wenn man mit offenen Augen und ja offenem Herzen auch irgendwo ankommt und sagt, ja, ich möchte, dann glaube ich, findet man immer Gleichgesinnte.
Das stimmt.
Prinzip der Resonanz, wo wir wieder beim Thema wären. Ich glaube, das wirkt was, das gibt es überall.
Ja, und ich glaube, das ist gehört zwar jetzt nicht wirklich zu unserem Thema, aber passt gut dazu. Ich finde, durch diese eigene Erfahrung bei mir jetzt, dass ich bewusster werde für Fremde, also für Menschen, die dazukommen oder für Menschen, die schon länger dabei sind und woanders herkommen, wie die sich manchmal fühlen können und dass man denen ein gutes Gefühl geben darf. Also mir hat das schon Bewusstsein geschaffen. Mhm. Aber jetzt zurück zu dir, bitte.
Ja, und habe sehr jung eben dann auch meine Karriere gestartet, tatsächlich bei einer großen Münchner Bank oder deutschen Bank. Und habe da meine ersten Steps gehabt. Und ja, wenn man trotzdem mit 15 anfängt, wie ich gesagt habe, da kommst du noch aus der Generation Buffalo-Schuhe, Levi's-Jeans und jetzt auf einmal Kostümchen und überhaupt. Da braucht man wirklich Menschen an seiner Seite. Und die hatte ich Gott sei Dank immer wieder mal, die mir auch Orientierung gegeben haben, die mich auch ermutigt haben, Dinge anzugehen, mutig zu sein, auch mal aufzuzeigen, sichtbar sich zu machen, ja, und die ersten Steps mal in die Richtung Führung zu gehen. Und da habe ich meine erste Führungsaufgabe mit, ja, Anfang, Mitte 20 dann übernommen. Es war ein kleines Team, wo ich noch eine sehr nette Chefin vor mir hatte, die mich da quasi begleitet hat im Hintergrund. Ja, und da habe ich das erste Mal gemerkt, Führung ist für mich tatsächlich das, was ich machen möchte. Weil Menschen, also Interesse oder das Arbeiten mit Menschen kann man zweierlei sehen. Es gibt eben Themen, wo man sagt, die macht man so mit Menschen, weil man einfach sagt, die Abwechslung hat. Und was mich sehr ergriffen hat oder beim ersten Mal war tatsächlich dieses Thema, warum agieren Menschen so, wie sie es machen? Was ist die Motivation? Was sind die Antreiber dazu? Und das hat mich schon immer fasziniert, ja. Und dann natürlich aus diesem Ganzen, wenn du das dann einfach auch weißt, mit dieser Person zusammen das Beste aus sich eigentlich herauszuholen und auch die Wege ebnen. Es ging aber auch manchmal natürlich, dass man sagt, das geht in eine ganz andere Richtung. Aber da war es immer so, wo sie sagen, bist du nicht traurig, wenn du wieder Mitarbeiterin oder Mitarbeiter verlierst? Dann sage ich, ja, natürlich für mich als Team, aber für diese Person per se, wo ich einen Teil mitbegleiten durfte, das war für mich immer das Schönste. Und wenn es dann mal in eine ganz andere Richtung gegangen ist, dann ist es so, ja. Aber ich glaube, diese Menschen vergessen einen auch als Führungskraft, als Chefin nicht, weil man einen Part von diesen Menschen war oder ist, nach wie vor vielleicht sogar ist. Ich habe immer noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich seit über viele, das kann man schon sagen, 2 Jahrzehnte eigentlich schon kenne, ja. Und die einen ganz anderen Weg gemacht haben, aber dennoch in der Bekanntschaft geblieben sind und sagen, wenn du damals nicht gewesen wärst, dann wäre das so und so gewesen. Und das ist aber was ich selber erleben durfte, ja, wo ich eben auch solche Menschen an meiner Seite hatte, die mich da ermutigt haben, die auch gesagt haben, ich vertraue dir drauf, ich sehe das bei dir und ich begleite dich da auch hingehen, sei mutig, mach das. Und ich habe es nie bereut.
Wie würdest du denn deinen eigenen Führungsstil beschreiben?
Hart, aber fair.
Hart, aber fair. Gibt es in der Sendung?
Und genau, hart, aber fair, beziehungsweise auch Klarheit vor Harmonie.
Okay.
Als Führungskraft bist du immer sichtbar. Das heißt, du bist Vorbild, du musst dir bewusst sein, dass du immer sichtbar bist und das musst du mögen. Aber auch dir das wirklich das Bewusstsein schaffen, dass es so ist. Und deswegen sage ich immer Klarheit vor Harmonie, weil ich habe eine große Verantwortung. Ich habe Menschen, die mit mir teilweise mehr Zeit verbringen, oftmals wie mit der eigenen Familie. Sie vertrauen mir, sie vertrauen auch darauf, dass das, was ich, wie ich sie leite und wie ich sie führe, auch tatsächlich erfolgversprechend ist und dass es ihnen gut geht. Und ich glaube, das Schlimmste ist immer, wenn man über Dinge nicht spricht, weil man sagt, weil sie sind unangenehm. Und deswegen bin ich immer für Klarheit, wo ich sage, das ist unsere Strategie, das ist unser Ziel, das ist das, was wir miteinander vereinbaren, um dich da auch hinzubringen, wo du möchtest. Da hilft es mir nichts, wenn ich schönrede. Mhm. Das bringt den Menschen nicht weiter, das bringt mich nicht weiter. Und wie gesagt, ich habe auch einen Auftrag. Es ist mein Job, auch erfolgreich zu sein mit meinem Team. Und deswegen bin ich da sehr klar, dass ich sage, Klarheit vor Harmonie und hart in der Sache, aber fair Menschen. Ja, und schön. Diese Kombination hat mir die letzten 20 Jahre eigentlich auch meinen eigenen Erfolg geebnet, mit Höhen und Tiefen. Aber eben, dass ich sage, und dem bin ich mir treu geblieben. Mhm. Und werde das die nächsten Jahrzehnte, solange ich führen darf, tatsächlich auch weitermachen.
Hast du deinen eigenen Führungsstil in die Sparkasse Oberösterreich mitbringen dürfen? Also ist der Führungsstil der Janine-Führungsstil oder gibt es unternehmensspezifische Führungsstile? Was heißt, das Unternehmen möchte gern, dass so und so geführt wird, wo sich die Führungskraft anpassen muss? Wie geht das?
Tatsächlich muss ich sagen, jein, aber eher auf meiner Seite. Als ich von Deutschland eben nach Österreich gegangen bin, war mir klar, obwohl es sehr naheliegend ist oder es ein Nachbarland ist, es ist einfach eine andere Kultur in gewisser Weise.
Die Menschen brauchen was anderes.
Die Menschen brauchen was anderes. Und eigentlich muss ich sagen, ich durfte das jetzt in der Sparkasse Oberösterreich gemeinsam paaren, nämlich das, was mir gefallen hat, was ich vielleicht in Deutschland nicht so ausleben konnte, dieses tatsächlich nah am Menschen zu sein, Entscheidungen treffen, Verantwortung und Vertrauen auch zu schenken. Das ist jetzt hier in Österreich für mich viel schöner.
Warum?
Weil wir keine großen Hierarchiestrukturen haben, sondern man hat das Gefühl, man kommt mit den Entscheidungsträgern relativ gut ins Gespräch. Sie sind sichtbar, sie sind auch greifbar, sind nicht so weit weg. Und das ist der Unterschied zu Deutschland. Großkonzern, ja, großes Unternehmen, hast du deine direkten Führungskräfte. Aber wenn es um die richtigen Entscheidungen geht, sind sie teilweise schon sehr weit weg.
Und kritische Frage.
Bitte.
Ich will ja nicht gleich Deutschland durch den Schlamm ziehen.
Nein.
Aber liegt das daran, dass Deutschland einfach größer ist und vielleicht auch die Unternehmen dadurch größer sind? Oder
also ich glaube, es liegt wirklich tatsächlich auch an der Unternehmenskultur. Mhm. Und das kann ich jetzt wirklich sagen, die Unternehmenskultur einer Sparkasse Österreich. Ja, man hört es raus, ich bin sehr zufrieden. Soll auch weiterhin so bleiben. Ist aber wirklich so, da menschelt's und das gefällt mir. Sie sind straight, wir haben unsere Agenten, wir haben unsere Ziele und das brauchen wir auch. Wir sind ein Unternehmen, was auch erfolgreich geführt werden muss, ja, und soll, weil wir auch da eine Verantwortung tragen als Unternehmen. Aber da menschelt es und das ist das, was ich leben darf als Führungskraft und wo man schaut. Und viele Themen sind tatsächlich, dass ich sage, ich fühle mich nicht fremd in der Führungskultur, obwohl ich erst seit 7 Jahren tatsächlich in der Sparkasse Oberösterreich tätig bin, sondern ich habe das Gefühl, so wie ich bin, darf ich sein. Mhm. Und ja, das eben, es gibt individuelle Führungskräfte und ich glaube, sie wissen es auch gut einzusetzen, welche Stärken sie von den Führungskräften wo auch einsetzen.
Weil du sagst, so wie ich bin, darf ich sein. Ich sehe, du hast einen Nasenstecker. Ich habe früher im Hotelbusiness gelernt damals, ja, und hatte auch einen, den musste ich immer rausnehmen. Und ich weiß auch von Freundinnen im Bankensektor, das war so. Ist das heute noch so? Ist das wieder unternehmensspezifisch? Darfst das nur du als Führungskraft? Dürfen das bei euch auch die Lehrlinge? Bin ich neugierig.
Ganz klare Antwort darauf. Es war wirklich öfter mal ein Thema. Aha. Es war damals in Deutschland schon ein Thema. Aber wie du siehst, man muss es kurz ein bisschen vielleicht, es ist nicht der Nasenring vorne in der Nase, sondern es ist ein kleiner, dezenter Stecker auch in der Nase. Und wenn man mich jetzt nicht sehen würde, würden die meisten Menschen, die mich kennen, gar nicht beantworten können, ob ich einen habe oder nicht.
Ja, das ist spannend.
Und das habe ich immer wieder getestet. Und ja, natürlich war das ein Thema. Und ich habe gesagt, ich bin aber damals so eingestellt worden, auch von der Sparkasse Österreich, mit meiner Person, so wie ich bin. Und ich habe dann gesagt, so bin ich eingestellt worden. Also finden Sie mich gut, so wie ich bin. Und das war genau der Punkt. Und ich sage immer, es gibt immer ein schönes Mittelmaß. Ja, wenn ich das dezent habe und ich weiß, wie ich mich auch zeige, wie ich auch Vorbild bin, wie ich auch sichtbar bin, auch beim Kunden draußen und das mit meinem Job vereinbaren kann, dann glaube ich, würden die meisten Menschen gar nicht wissen, ob ich jetzt da einen Nasenstecker habe.
Und es zeigt ja auch die Offenheit für Neues. Ich meine, jetzt ist es gar nichts mehr so Neues, einen Nasenstecker zu haben. Aber es zeigt schon die Offenheit von Unternehmen, besonders wenn so traditionelle Unternehmen sind wie eine Bank, ne?
Da würde ich sagen, ist aber die Sparkasse Österreich wirklich sehr, sehr flexibel bei vielen Themen, weil ich sage, es zählt da wirklich dieses Thema, wie präsentiert sich ein Mensch, wie tritt er auf, wie agiert er auch mit anderen Menschen. Und das ist ihnen, glaube ich, steht über allem. Und das ist viel, viel wichtiger als manchmal dieses Thema, wie hat man das früher gesehen, wie sollte man das sehen. Und es hat sich ja unglaublich viel getan die letzten Jahre. Also auch heute in der Bank war früher ganz klassisch der Mann noch mit Krawatte und so weiter. Auch das ist gefallen, weil man einfach merkt und ich finde das sehr gut und unterstütze das auch. Es zielt darüber, wie ein Mensch mit dem anderen Mensch interagiert. Und nicht, ob er jetzt toll gekleidet ist und aber kein nettes Wort über die Theke bringt. Ja, dann ist, glaube ich, der Dreiteiler eines Mannes, den er anhat oder das schicke Kostüm einer Dame, nicht mehr viel wert, wenn man einfach die das Menschliche nicht mehr rüberbringt.
Ja, liebe Janine, du hast ja schon gesagt, du bist sehr, sehr sichtbar. Jetzt sind wir schon total gespannt, was du uns heute für ein Sichtbarkeitssymbol mitgenommen hast. Magst du uns das zeigen?
Ich habe es die ganze Zeit schon in der Hand.
Ah, okay.
Es ist nämlich ein kleiner Handspiegel. Und ich habe mir da wirklich im Vorfeld drüber Gedanken gemacht, was könnte mein Sichtbarkeitssymbol sein. Und ich habe für mich festgestellt, wenn ich so bin, wie ich bin, dann bin ich gut. Dann bin ich authentisch, dann bin ich greifbar und eben einmal auf der einen Seite, dass man eben sich selber immer bewusst ist, dass man immer als Führungskraft auch sichtbar ist, dass man eine bestimmte Verantwortung und nicht nur für sein Team, sondern auch für das Unternehmen trägt. Und auf der anderen Seite ganz wichtig für mich, mir jeden Tag auch in den Spiegel schauen zu können und zu sagen, ja, ich bin so, wie ich bin und so bin ich gut. Ja, und aber auch mal kritisch zu hinterfragen, wenn man vielleicht das ein oder andere nicht gut für sich selber hinbekommen hat oder wo man sagt, na, da war ich jetzt nicht so zufrieden, auch kritisch mal zu hinterfragen, muss ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mal was verändern, muss ich mir trotzdem mal Gedanken machen, passt es noch so, wie ich das tue, ist das noch zeitgemäß, ist das aktuell das, was auch die Menschen draußen oder auch mein Team braucht, und deswegen ist der Spiegel für mich das schönste Symbol dafür, weil der kann positiv, kann aber auch mal kritisch sein und das sollte man, ja, eigentlich als Mensch immer mal machen, in jeder Lebensphase seines Lebens, sich zu schauen, stehe ich da, wo ich bin, richtig und das, was ich tue und gerade wenn ich Verantwortung für Menschen habe, sollte man es mehrmals machen.
Wie bekommst du dein Feedback? Nur von dir selber oder holst du dir auch Feedback von deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen?
Also man sagt ja immer, es gibt eine Feedback-Kultur, gebe nie Feedback ungefragt und solche Dinge. Es wird natürlich, je höher du in der Karriere manchmal auch kommst, wird das Feedback immer etwas schwammiger. Ja?
Aha, weil sich die Leute nicht mehr trauen.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob es am Trauen liegt, aber ich glaube, das ist einfach so. Also ich habe noch nicht den genauen, natürlich manchmal sagt man, ja, vielleicht hat es negative Auswirkungen, wenn ich da jetzt sehr ehrlich bin. Ich frage zum Beispiel auch immer, wenn man sagt, eine Führungskraft, was ich von einer Führungskraft erwarte, also mein Nächsthörer, wo ich sage, kommt ja viel oft, ja, Ehrlichkeit und so. Und ich frage immer, wie ehrlich darf ich sein? Mhm. Ja, weil es gibt trotzdem, das ist für mich keine Floskel eben Ehrlichkeit und man weiß trotzdem und vielleicht haben diese Menschen auch oft mal schon ihre Erfahrung gemacht, wenn man dann ehrlich ist, kommt es nicht so gut an. Und man hat dann schon vielleicht die ein oder andere, naja, negativen Step vielleicht trotzdem spürbar. Und deswegen verstehe ich, dass es vielleicht auch eher zurückhaltend ist, je weiter man in der Karriere auch nach oben schreitet. Und dennoch glaube ich aber behaupten zu dürfen, und da fühle ich mich wirklich sehr dankbar, Menschen an meiner Seite zu haben, die mir sehr ehrliches Feedback geben. Also abgesehen wirklich mein Mann an meiner Seite, der ist wirklich ein toller Feedbackgeber, auf den kann ich mich verlassen, wenn ich sage, okay, ich würde das so und so machen, siehst du das auch so, wo ich sage, da brauche ich nicht überlegen. Der kennt mich in- und auswendig und das passt. Und das
aber der erlebt dich beruflich nicht?
Der erlebt mich teilweise beruflich, weil wir ja doch auch in einem gleichen Arbeitsumfeld oftmals tätig sind. Beruflich per se nicht, auch nicht als Mitarbeiter, als Führungskraft, nein. Aber hat natürlich ein gutes Verständnis dafür von meiner Tätigkeit. Ja, und ist selber Führungskraft und dementsprechend hat man dann einen guten Sparringspartner an der Seite. Und ich würde behaupten, was mir gut gelingt, ich kann Menschen wirklich gut anschauen und lesen. Und da kriegst du so viel Feedback, wenn du drauf achtest. Und das muss nicht verbal immer erfolgen, sondern du kriegst das einfach im Sehen.
Und ist das eine Gabe von dir, die du irgendwie gelernt hast oder wo du sagst, die hast du einfach, die ist angeboren bei dir?
Angeboren würde ich jetzt nicht behaupten, das weiß man ja oft nicht.
Ja.
Aber eben im Laufe der Zeit ist es schon so, dass das ist das, was man oft mal ausmacht, wo ich sage, ich glaube, ich habe einen Blick drauf oder ich habe es mir antrainiert, eben weil, wenn ich sage, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten und wirkliches Interesse an Menschen zu haben, dann gehört das für mich dazu. Und wenn da einer halt die Augenbrauen nach oben zieht oder ich sehe, er sitzt irgendwie alleine, dann bin ich schon jemand, der auch relativ zügig das Gespräch sucht und sagt, Mensch, ist alles okay, passt. Und das kann manchmal auch passen, weil einfach, wie gesagt, alles schiefgelaufen ist am Morgen, einer Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, die Kinder nicht fertig geworden sind, etc. Aber genau das ist es, glaube ich, auch, was bei mir geschätzt wird, dass ich nicht einfach drüber hinwegschaue.
Und ich habe das Gefühl, du bist eine sehr offene und sehr herzliche Person. Wir kennen uns ja auch noch nicht so lange, beziehungsweise kennen wir uns länger, aber wir haben uns wenig gesehen. Aber ich habe gleich zu Beginn das Gefühl gehabt, ja, mit dir kann man ehrlich und offen sein und reden und du gibst gleich Feedback und versuchst zu helfen und das finde ich großartig.
ja, das sollte man haben als Führungskraft auch so ein bisschen. Oder aber auch, ich finde, als Mensch per se.
Ja. Ich glaube auch, das braucht nicht nur die Führungskräfte, genau. Dann wäre die Welt ein bisschen besser.
Ja, das stimmt. Du hast ganz was Tolles gesagt zu Beginn des Podcasts. Du hast viele Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen gehabt, viele Mentoren und Mentorinnen. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Eigenschaften, was ein guter Mentor oder eine gute Mentorin braucht?
Die Freude, Menschen besser zu machen, in Anführungsstrichen, in dem, was sie tun. Und da braucht es oft mal gar nichts, sondern es braucht manchmal einfach nur einen neutralen Blick. Es braucht Interesse und es muss einem Freude machen, diese Menschen dorthin zu bringen. Auch wenn es manchmal heißt vielleicht, dass dieser Mensch dann vielleicht nicht mehr auch in einem Team ist, weil er einfach andere Interessen, andere Tätigkeiten hat. Aber auch das sehe ich als Aufgabe. Wenn ich heute mitbekomme, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich nicht mehr wohlfühlt, es geht ihm nicht mehr gut, dann ist es auch meine Verantwortung als Führungskraft, nicht nur drauf zu schauen und zu sagen, okay, das ist jetzt in meinem Teich, ja, wo wir jetzt sind und darüber hinaus nicht, sondern da vielleicht schon auch für Klarheit auch zu sorgen und Orientierung zu geben. Und wenn das auch mal heißt, dass es in eine ganz andere Richtung geht, dann ist es so. Mhm. Deswegen ist es schade für mich in dem Fall, aber ich freue mich dann für diese Person.
Ja, also du versuchst jetzt, um es jetzt in meinen eigenen Worten wiederzugeben, dass du die Potenziale deiner Mitarbeiter erkennst und sie dann richtig einsetzt.
Genau.
Ob ich das richtig verstanden?
Genau. Aber auch manchmal wirklich nur mal die Frage zu stellen, bestimmte Fragen auch zu stellen der Person, dass diese Person sich mit sich selber auch mal beschäftigt. Ja. Es gibt ja viele, die haben unglaubliche viele Fähigkeiten und vor lauter viel und Vielfalt wissen sie oft gar nicht mehr, wohin damit. Mhm. Ja? Und wissen nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin möchte, was ich eigentlich machen will und irgendwie und sowieso. Und da ist es gut, wenn man Orientierung geben kann. Und das sind einfach Fragen wie, schreib dir mal auf einem Zettel auf, was deine Pro und Kontras sind. Was macht mir Spaß, was macht mir nicht Spaß? Und alleine nur, damit sie sich beschäftigen, kriegen die selber ihr eigenes gutes Bild.
Da das muss sollten man überhaupt wir nicht alle mal machen.
Ja, das sollen wir sogar ständig machen. Okay. Also nicht ständig, ja.
Damit ich möchte gerne wissen, als Regionaldirektorin der Sparkasse Oberösterreich, wo sind deine Einsatzgebiete? Wie arbeitest du? Und du bist ja Führungskraft. Wie viele Menschen sind das? Und wie oft siehst du diese Menschen?
Also tatsächlich sind es bei mir jetzt aktuell fast 50 Personen, die ich habe bei mir. Einsatzgebiet ist Linz Zentralraum, also jetzt bei uns auch vorne die Promenade.
Wie viele Filialen sind da drin?
Drei Stück. Mhm. Drei Filialen habe ich in der Verantwortung mit drinnen. Und von ganz jungen Mitarbeitern, also wirklich Lehrlingen, Quereinsteiger, bis sehr erfahrene Mitarbeiter vor Ort. Und ja, wie oft sehe ich die? Am besten täglich. Tatsächlich, also ich liebe es wirklich in der Mannschaft auch zu sein. Ich habe auch meine regelmäßigen Touren, wo ich meine Filialen auch abfahre, um einfach auch nur ein Gefühl zu bekommen, wie geht's dem Team? Was tut sich gerade? Was sind ihre Bedenken? Was ist aktuell momentan draußen? Das ist nicht immer dieses Thema Controlling oder sowas, weil da gibt's andere Mechanismen, ja, sondern einfach nur zu spüren, was tut sich gerade im Team? Wie ist auch die Kundenstimmung draußen? Ja? Mhm. Und das ist mir ganz wichtig, nahe Menschen einfach zu sein, um dann wieder mitreden auch zu können, was tatsächlich ist und nicht nur von der Ferne und Distanz. Was mache ich? Ja, ich verantworte die Mitarbeiter per se vor Ort, aber natürlich auch die strategischen Ziele unseres Unternehmens für meinen Bereich, auch in diese Richtung erfolgreich zu sein. Kundenzufriedenheit ist mir ganz wichtig. Mhm. Ja, ich sage auch mal, nicht jeden Kunden wirst du immer zu 100% zufriedenstellen, weil halt die Lösungen nicht immer für alle passen. Aber für mich ist ganz wichtig, einfach eine wertschätzende Umgang auch mit unseren Kunden und Lösungen aufzuzeigen. Ob das dann immer die passenden sind, das ist das andere, oder ob es für den Kunden oder für die Kundin passt. Aber zumindest wirklich als Dienstleister zu fungieren.
Ich glaube, jetzt ist es Zeit, dass wir unseren Sichtbarkeits-Quickie machen.
Ja. Was war dein größter Sichtbarkeitsmoment, Janine?
Also der, wo du dich so lange herlegst, ist tatsächlich, wo ich in Österreich gelandet bin. Mit einer neuen Aufgabe. Die Deutsche kommt, übernimmt hier ein großes Team. Na, schauen wir mal, ob die das schafft.
Okay. Gab es da so eine Art Angelobung oder wie war das?
Ich durfte tatsächlich das Unternehmen ein bisschen, also sagen wir fast ein Jahr vorher kennenlernen, also wirklich in verschiedenen Abteilungen und so weiter. Und das ist wirklich ein großes Geschenk gewesen, um wirklich in die Kultur und in das Unternehmen auch reinzuwachsen. Und dann habe ich meine erste Führungsaufgabe übernommen und da ist ein sehr großes Team, eben auch in unserem Haupthaus auf der Promenade. Also da bist du schon sehr sichtbar, ja, für alle. Und das war natürlich dann, wenn du so ein großes Team vor dir stehen hast, dann denkst du, ja, das werden wir schon hinkriegen.
Hast du dich sehr beobachtet gefühlt am Anfang?
Ja, natürlich, natürlich, weil es spricht sich ja dann trotzdem rum und vor allen Dingen, ich glaube, exotisch kann man jetzt nicht sagen, aber wenn man sagt, ich bin doch sehr jung auch schon Führungskraft gewesen, ich habe viel Erfahrung eben schon mitgebracht, obwohl ich erst Mitte 30 war und das, glaube ich, war schon ein bisschen was anders.
Darf ich fragen, wie alt du heute bist?
Jetzt werde ich dann, jetzt muss ich schnell rechnen, 43 okay. im September, genau.
Okay.
Ja, dann zur zweiten Frage. Gibt es Momente oder gibt es einen speziellen Moment, von dem du berichten möchtest, wo du gerne unsichtbar gewesen wärst?
Also tatsächlich unsichtbar? Nein. Weil ich sage, auch wenn man Tiefs hatte, dann ist es schon so, dass ich sage, wenn ich da unsichtbar gewesen wäre, würde ich nichts mitnehmen können für die Zukunft. Deswegen möchte ich nicht unterschreiben, dass ich da unsichtbar gewesen bin. Unangenehm, natürlich. Da gibt es viele Situationen oft mal, wo man sagt, ja, weil man einfach auch manchmal mutig sein muss, seine Ideen durchzubringen. Und das stoßt nicht immer auf offene Ohren. Und ein kleines Beispiel dazu, ich war total fixiert und total gebrannt für eine super Idee damals in Deutschland und habe mir gedacht, das ist die ultimative Idee und überhaupt für den Kunden und fürs Team und für die Bank. Ja, und durfte das dann präsentieren und habe dann in sehr verdutzte Gesichter geschaut am großen Tisch, die alle irgendwie überhaupt nicht wussten, von was ich da spreche und die konnten mich nicht greifen.
Okay.
Und das war so der Moment, wo ich mir dachte, oh Gott, jetzt hätte ich gern irgendwo den Vorhang zumindest, ich verlasse die Bühne.
Aha.
Und das Lustige ist daraus, das war unangenehm für mich.
Das heißt, du warst da voller Emotion, hast dein
voller
Ding
präsentiert. Genau, und ich habe gedacht, Feuer und Flamme und jetzt haue ich sie alle vom Hocker und wie innovativ und super. Und die Personen fanden alles andere, nur nicht das.
Okay, ja. Also der Funke ist überhaupt nicht übergesprungen.
Das war
okay.
Eher, ja, dann hat er mal, also tiefste Arktis, würde ich sagen, in dem Moment. Und ich habe diese Präsentation mitgenommen und habe gesagt, okay, ja, das war es jetzt nicht so. Und das Schöne ist, deswegen kann ich eben nicht sagen, wäre ich in diesem Moment unsichtbar geworden und hätte das nicht mehr weitergemacht. Ich glaube, es hat 5 Jahre gedauert. Danach habe ich genau diese Idee umgesetzt. Das war dann einfach zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort, mit den falschen Personen.
Im gleichen Unternehmen?
Im gleichen Unternehmen.
Wahnsinn.
Im gleichen Unternehmen. Und das war dann wirklich der Moment, wo ich sage, yes. Deswegen würde ich nie wieder unterschreiben, ich möchte irgendwo unsichtbar sein, sondern es hat schon seinen Grund und manchmal muss man ein bisschen warten.
Aha. Und manchmal muss man die Tiefen überwinden.
Genau.
Gibt es ein Sichtbarkeitsvorbild, das du hast oder generell ein Vorbild?
Da gibt es, würde ich sagen, mehrere, weil es ist auch einmal meine Familie natürlich, also meine Eltern auch per se, die mich dorthin gebracht haben, wo ich heute auch bin und sehr tatkräftig unterstützt haben, ohne die wäre es so nicht gegangen. Meinen Partner, weil ich mir auch da immer wieder Dinge einfach auch abschaue und einfach auch, ja, ich ziehe mir immer wieder was auch von anderen Menschen raus, muss ich jetzt nicht mal kennen, wo ich einfach nur sage, finde ich eine coole Socke, finde ich einfach toll, ist so, wie sie ist oder er und manchmal finde ich es immer schön, einfach diese Menschen, die sagen können, mir ist das völlig egal, was andere über mich denken. Das
Boah, die finde ich auch cool.
Ja, ich sage mal mit manchen Themen ein bisschen Vorsicht, weil es ist schon jedem wichtig, irgendwo auch gemocht zu werden und nicht nur in eine Arktis zu starren, sondern auch Gleichgesinnte um sich zu haben. Und dennoch finde ich schön, wenn manchmal auch einfach andere Wege genommen werden, wo vielleicht der ein oder andere die Nase rümpft. Und trotzdem seinen Weg geht. Also die finde ich immer wieder toll. Ja.
Ich finde immer, wenn man sein Ding mit gutem Wissen und Gewissen tut und niemandem schadet, dann kann man das machen.
Genau.
Ja? Dann, wenn Nasen gerümpft werden, dann ist es gut, wenn man drüber wegschauen kann.
Genau.
Kann aber nicht jeder.
Nee, und das ist aber was, wo ich sage, nee, ich muss nicht jedem gefallen. Ich möchte eben, das ist immer wieder bei meinem kleinen Spiegel, ich muss jeden Morgen mich anschauen können und sagen, ja, passt. Ich verändere mein Wesen nicht per se, auch auf dem Weg jetzt vielleicht dorthin, wo was in Zukunft vielleicht auch noch sein müsste, ist mir ganz wichtig, dass ich da die Bodenhaftung und die Basis nicht verliere und dass ich mir treu bleiben kann und mich auch nicht verbiegen lassen muss.
Ich habe gerade, während du redest, gerechnet. Du hast gesagt, du bist 43 und im Vorgespräch haben wir erfahren, deine Tochter ist 21.
Die wird jetzt sogar nächstes Jahr 23.
Oh, 22. Jetzt habe ich ein bisschen gerechnet, weil du sagtest, Vorbilder sind auch deine Eltern. Haben die dich damals unterstützt? Du hast ja dann sehr früh ein Kind bekommen. Kathi, haben wir da einen im Boot, gell?
Ich habe mit 17 Meine Tochter bekommen, ich war noch jünger.
Super.
Also, und du bist nämlich jetzt, glaube ich, schon die zweite im Podcast, die früh ein Kind bekommen hat. Und wir sind immer, das sind eigentlich die ärgsten Powerfrauen. Unglaublich.
Es ist, ich glaube, Kathi, kannst du auch sagen, es ist nicht immer einfach. Und du wirst da sehr oft beäugt. So, jetzt Mutter. Und ich war da manchmal immer ein bisschen frech. Und das habe ich schon von meiner Mama auch gelernt. Und die ist auch sehr jung Mama geworden. Und die hat gesagt, lass dich nicht entmutigen, Mäuschen. Die ist nicht gescheiter wie du, weil die kriegt auch ihr erstes Kind. Das war damals in der Schwangerschaft wirklich oft ein Thema. Und Frauen können da manchmal eher biestig sein, per se. Und das war mir immer so, wo ich sagte, hat sie recht, weil wieso ist jetzt die gescheiter wie ich? Die macht das gleich jetzt gleich durch, wie jede andere Frau auch, die ihr erstes Kind erwartet. Ist nicht immer einfach. Und ja, deswegen ist genau der Punkt, wo ich sage, ich bin sehr dankbar drum, dass ich da auch wirklich, einen tollen Familienzusammenhalt einfach hatte.
Ja, und coole Mutter. Also
voll. Also muss ich auch sagen, da habe ich mich ja auch viel eben auch abgeschaut und sehr herzlich. Und diese Herzlichkeit, die, glaube ich, habe ich einfach in die Wiege gelegt bekommen. Offen für Neues zu sein und aber auch dieses Selbstvertrauen zu haben, du kannst alles werden, was du möchtest. Und schau darauf, dass es dir gut geht und dass du dir treu bleibst.
Super. Ja. Und wie hast du das gestemmt dann, das kleine Kind und Arbeiten?
Ja, also damals eben im Familienumfeld und ich habe damals auch wirklich, um Zeit auch für meine Tochter zu haben, Teilzeit angefangen und das hat sich gut vereinbaren lassen, auch mit Omas und Opas, ja, in dieser Richtung mit drinnen. Und dann kam aber tatsächlich einer meiner jetzigen guten, sehr langjährigen Freundinnen auch, das war damals sogar meine Chefin, ist aber auch sehr jung Führungskraft geworden und die hat gesagt, hey, ganz ehrlich, du musst, also das ist verschwendetes Talent, ich brauche dich Vollzeit und da müssen wir weitergehen. Und dann habe ich gesagt, mir war nur wichtig, eben auch Familie, wenn was sein sollte, sagt sie, jederzeit, ist überhaupt kein Problem, wenn was sein sollte, stelle ich dich frei. Und einmal war die Situation und da hat sie es mir bewiesen und damit hat sie natürlich uneingeschränktes Vertrauen auch von mir gehabt.
Super.
Und das war eine tolle Kombi. Und das muss man schon sagen, wenn man möchte, dann geht eigentlich fast alles.
Wenn man
die richtige Firma hat. Und das hat mich aber auch zum Beispiel jetzt auch in unserem Unternehmen, wo ich sage, es können halt immer beide Seiten auch irgendwo vereinbart. Ja, also es kann nicht nur sein, dass man immer nur nimmt. Wir haben so viele flexible Möglichkeiten bei uns, aber irgendwo muss man halt trotzdem auch seine Arbeit bringen, ja, oder seine Leistung bringen. Und jetzt sage ich das wirklich als Führungskraft, weil ich habe auch viele Mamis bei mir, die Teilzeit arbeiten. Und davon auch eine Gruppe, die sind so unglaublich, weil die sich selber organisieren. Ich kriege da oft gar nicht mit, ob die jetzt den Tag getauscht haben oder überhaupt. Ich weiß oft gar nicht, wie sie arbeiten, weil sie untereinander, wenn da eine Schulaufführung ist, tauscht die eine mit der anderen, weil sie eben Teilzeit arbeitet. Ich kriege das oft gar nicht mit. Sie erzählen es mir dann, ich sage, Weltklasse. Aber eben, wenn was funktioniert, hat man uneingeschränktes Vertrauen, kann man auch geben. Und wenn einem das auch zurückgezahlt wird, ja, da braucht es kein Controlling oder irgendwas.
Toll.
Ja.
Wahnsinn. Wir würden dann noch gern von dir wissen, wo bist du aktuell am meisten sichtbar?
Am meisten sichtbar ist tatsächlich, abgesehen von der Sparkasse Österreich, wo ich jetzt ja tätig bin als Regionaldirektorin, auch zu diesem Thema Finanzbildung und finanzielle Gesundheit. Also das ist ein Herzensthema, das, was wir auch in der Sparkasse Oberösterreich mit diesem Thema Finanzbildung auf die Beine gestellt haben. Wir haben einen Gründungsauftrag, das heißt aus der Region für die Region und eben auch dieses Thema Finanzbildung und finanzielle Gesundheit an den Menschen weiterzugeben. Und es geht tatsächlich halt über dieses am besten und einzig eigentlich über dieses Thema Finanzbildung per se. Da werde ich auch nicht müde, immer wieder mit meinem kompletten Team, weil wir sind fast 30 Personen, die an diesem Thema dran arbeiten, innerhalb Add-on an ihrem Job, ja, weil die das einfach aus Leidenschaft auch machen, wirklich auch rauszugehen. Wir haben unterschiedliche Kooperationen, wo wir einfach Auftritte, Veranstaltungen organisieren, beitragen, um dieses Thema sichtbar zu machen. Weil mir persönlich jetzt zum Beispiel liegt das Thema finanzielle Unabhängigkeit nicht nur als Frau sehr am Herzen, sondern überhaupt für jeden Menschen. Mhm. Ja, das eine ist die physische Gesundheit und die andere die psychische Gesundheit. Und beides kann man nicht voneinander trennen. Und ich kann, so wie ich mich jetzt körperlich fit halte, wo ich sage, ich brauche Ausdauertraining, ich muss regelmäßig was tun, um fit bleiben, zu bleiben, ist das genauso mit den Finanzen. Und ich werde auch nicht müde, das zu sagen, es gibt keinen Moment, damit anzufangen, der zu spät ist, spätestens jetzt. Ja, also so früh wie möglich auch dieses Thema schon mal mit aufzunehmen, weil wenn ich keine Geldsorgen habe, sondern ich mich einfach sicher in dem, was ich jetzt habe und auch für die Zukunft fühle und auch vielleicht Überraschungen bewerkstelligen kann, die vielleicht doch mal das ein oder andere finanzielle Loch heißen könnten, zu überwinden, dann ist das einfach ein schönes oder ein gutes Gefühl.
Jetzt wissen wir ja, dass Frauen leider von der Altersarmut viel mehr betroffen sind wie die Männer. Und was ich aus meiner Community und auch von mir selber weiß, viele Frauen scheuen dieses Thema Finanzen, finden das unangenehm, uninteressant und überhaupt. Wie geht ihr da vor oder wie kommt ihr an die Menschen ran und wie schafft ihr es, das Thema dann doch irgendwie interessant zu machen oder zumindest darauf aufmerksam zu machen, schaut da mal hin.
Also ich glaube, man kommt an dem Thema tatsächlich gefühlt gar nicht mehr vorbei. Also es gibt den Equal Pay Day, es gibt immer wieder die Analysen, die auch immer wieder gemacht werden. Am Weltfrauentag zum Beispiel wird ja auch unglaublich viel gemacht. Du hast es in deiner Veranstaltung ja mehr als präsent auch gemacht, dass die Frauen hier tatsächlich aktiv werden sollen. Ich bei uns, wenn ich es jetzt auf uns münzen würde, ist schon mal in den Kundengesprächen, ja, dass da, glaube ich, viel Offenheit ist. Es wird, die Personen oder auch die Frauen werden immer offener für dieses Thema. Und eins kann ich auch sagen, wenn viele Frauen sagen, ich kenne mich da nicht aus, also ich kann es nicht unterschreiben, in unseren Beratungsgesprächen, auch denen ich bei bin oder in meinen Gesprächen, die wissen sehr wohl einiges über die Finanzen. Sie sind immer nur der Meinung, sie wüssten weniger wie manche andere Personen. Ja.
Okay, das heißt, das ist eine Tiefstaplerei?
Ja, ich glaube schon, dass ich sage, und was Frauen tatsächlich schon gut haben, sie wissen, was sie wollen. Also zum Beispiel was sind die Ziele, dieses Thema Kümmerer, auch für die Familie, wo ich sage, da habe ich bis jetzt noch keine Frau kennengelernt, die nicht wüsste, was ihr wichtig ist fürs Kind, für den Mann, für die Familie, für sich selber, vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig. Ja. Aber tatsächlich, das wissen sie. Und spätestens das alleine würde schon reichen, um die nächsten Schritte zu setzen, um zu sagen, das sind meine Ziele und da wollen wir hin. Und ja, da sind wir die Profis, um zu sagen, wie schaffen wir das gemeinsam, dorthin zu kommen. Und ich glaube, es braucht einfach tatsächlich nur diese Offenheit zu sagen, das möchte ich. Und jetzt, lieber Berater, auch in der Bank oder wo auch immer ich mir meine Vertrauensperson suche dann in dieser Richtung, zeige mir Wege, wie ich dorthin komme. Und da wird das Passende irgendwo mit dabei sein. Wichtig ist für mich nur, dass man sich dem bewusst macht und dass man auch eben seinen Kindern, den Töchter, Enkelinnen auch da schon auf den Weg mitnimmt und sagt, ja, eine finanzielle Unabhängigkeit ist unglaublich wichtig, um eben Ziele zu erreichen, um auch seinen Lebensweg gut zu bestreiten. Und auch in einer Partnerschaft, würde ich behaupten, ist finanzielle Unabhängigkeit super. Also ich spreche jetzt mal wirklich für mich. Für mich war das Wichtigste immer schon, finanziell unabhängig zu sein. Das geht in manchen Lebensphasen nicht immer. Gerade wenn man vielleicht junge Mutter geworden ist, jetzt noch nicht wirklich das volle Gehalt hat und Teilzeit arbeitet. Aber das Ziel dorthin sollte es sein. Mhm. Ja?
Aber das war schon, ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist jetzt, aber das war für mich schon ein Thema. Ich bin eben mit 17 Mutter geworden, habe ab diesem Zeitpunkt wirklich total mit diesem Thema auseinandergesetzt. Also ich war von meinen Eltern und so weiter total abgesichert, keine Frage. Aber es war für mich ab diesem Zeitpunkt da, aber vorher nicht. Mhm. Das war sehr spannend. Also da habe ich dann genau gewusst, wo ich hingehen muss, damit ich und meine Tochter mit mir sicher sind. Mhm. Und das hat mir bis heute nicht losgelassen, dass ich immer schaue und auch mit ihr viel rede, ja, wie kann sie vorsorgen und so weiter. Also man fängt dann schon früh an, dass man Verantwortung übernimmt und dann auch wirklich schaut, dass man in dieser Schulzeit und Studienzeit gut durchkommt natürlich, gut abgesichert ist. Und ja, aber das wollte ich dich eben auch noch fragen, wie wir Mütter eben unseren Kindern ganz früh auf den Weg mitgeben können, wie wichtig das ist. Was würdest du sagen? Würdest du, das wäre auch ein Thema, was mich jetzt gerade beschäftigt hat in meinem Kopf, würdest du meinen, dass finanzielle Bildung ein Schulfach werden sollte?
Unbedingt.
Ja.
Das ist voll witzig, weil genau das unbedingt. Wollte ich sehr fragen.
Okay. Unbedingt. Also wir würden uns sehr wünschen, dass das wirklich auch ein Pflichtfach wird. Um dieses Thema aufzumachen, weil es wird so viel Tolles unterrichtet, ja. Aber es geht nun mal und steht nun mal ohne Moos nichts los.
Ja.
Ja? Und das gehört mit dazu. Und da geht schon los, welche Versicherung, wenn ich dann 18 bin, ich bin nicht mehr im Haushalt meiner Eltern oder in der Familie oder vielleicht sogar manchmal schon auch gerade früher, welche Versicherungen sind elementar und wichtig, weil da geht es wirklich um die Existenz oftmals, wenn das nicht gut läuft, ja. Wenn irgendwie ein Schaden, ein Wasserschaden in der Wohnung, ich bin nicht abgesichert, dann sind das die ersten großen Kredite vielleicht, die ich als junger Mensch schon aufnehmen muss, weil ich es nicht bezahlen und gleichen kann. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Was ist wichtig? Was ist die Basis? Und das würde ich jedem Elternteil, ja, neben dem Studium und neben welchen Berufswerdegang vielleicht als Unterstützung geben, auch da schon mitzugeben.
Könntet ihr nicht in die Schulen gehen, auch wenn es jetzt nicht ins Curriculum eingeordnet wird, aber dass ihr einfach sagt, wir Sparkasse Oberösterreich, wir gehen in die Schulen und wir machen ab und zu mal zumindest eine Stunde für die Schüler und Schülerinnen?
Caroline, wenn ich dir jetzt erzähle, dass wir letztes Jahr über 5000 Schülerinnen und Schüler ausgebildet haben, weil wir genau das haben. Wir haben sogenannte Wissensvermittler bei uns im Haus, auch freiwillig, ja, die sich melden, auch Mitarbeiter im Haus, Betrieb wie Vertrieb, die Wissensvermittler bei uns im Haus sind, wo wir genau sowas, die sind quasi ausgebildet, um Finanzbildung in den Schulen voranzubringen. Die Schulen können uns buchen, die können uns online buchen, die können uns auch Präsenz buchen. Präsenz ist, sind wir fast ausgebucht kontinuierlich, was schön ist, ja, und wir freuen uns drüber. Alle, die uns da erlebt haben, und man muss dazu sagen, weil wir da auch eine eigene Marke haben, weil hier geht es nicht um die Bank per se, also um die Marke, sondern es geht um die Finanzbildung. Und das ist immer mehr. Und alle diejenigen, die Schulen, die uns einmal erlebt haben, buchen uns kontinuierlich dazu. Und das ist natürlich genau das, was wir auch brauchen. Das sehen wir als unseren Gründungsgedanken und wir werden da auch noch die nächsten Steps noch größer machen, wo wir sagen, wir haben viele Kontakte eben, Gott sei Dank, wir werden gehört, wo es um dieses Thema Finanzbildung einfach auch geht und hoffen natürlich, dass wir die nächsten Jahre noch mehr ausgebucht sind. Und da kann sich zum Beispiel der Lehrer komplett zurücklehnen und einfach dieses Programm nehmen und unsere Wissensvermittler transportieren das. Und das spricht sich rum und das macht natürlich unglaublich Freude.
Ach, ja, es macht Freude und macht unglaublich Sinn. Also es ist wirklich, wirklich ganz ein tolles Projekt mit Mehrwert, würde ich sagen. Ja, ich glaube, wir sind am Ende unserer Zeit.
Es ist schon wieder so schnell vergangen.
Letzte Frage noch an dich, liebe Janine. Was möchtest du unseren HörerInnen da draußen noch mitgeben in puncto Sichtbarkeit? Was sind so deine Tipps, deine Erfahrungen, was du gerne mit uns teilen möchtest?
Darf aber auch über Finanzen sein, das wäre ja spannend.
Ja, stimmt. Mach mal Finanzen, sogar noch besser.
Können wir vielleicht beides machen, weil ich glaube, das kann man...
Machen wir 3 Sichtbarkeit und 3 Finanzen.
Genau. Ich glaube, man kriegt das gut hin. Im ersten Schritt mal wirklich, sei so, wie du bist. Das zweite ist, sei auch mutig, wenn du was erreichen möchtest. Oder sei auch zufrieden, wenn du da, wo du jetzt bist, einfach zufrieden bist. Ja? Mir kommt es immer wieder vor, dieses oft mal, man jammert gerne über andere Dinge. Bleib einfach mal stehen und schau, ob es dir nicht so, wie es jetzt gerade ist, genau das Richtige ist, ohne den nächsten Step zu machen. Aber wenn du sagst, boah, ich habe so eine innere Kraft, dann sei mutig, sprich mit Personen, mach dich auch mal sichtbar, frag einfach, passt das für dich oder auch nicht. Und dann wag den Schritt, weil mehr als ein Nein oder warum es vielleicht nicht gepasst hat oder warum es vielleicht jetzt gerade aktuell nicht der richtige Zeitpunkt ist, lass dich nicht entmutigen, halt dann deine Ideen fest, wenn es dir wichtig ist.
Wenn es dir wichtig ist.
Und von den Finanzen her, auch hier, offen sein, über Geld spricht man definitiv. Es ist kein Tabuthema. Es fängt in der Familie an, eben bei den eigenen Kindern schon, auch bei den Großeltern, bei den Eltern. Auch hier haben wir immer wieder das Thema, dass nicht gern über Geld gesprochen wird. Es ist überhaupt kein Tabuthema. Es wird dann ein großes Thema, wenn irgendwelche Ereignisse sind, Todesfall vielleicht in der Familie oder irgendwelche anderen Dinge, dann wird Geld zu einem unangenehmen Thema. Deswegen kann ich nur jeden auffordern, sprecht frühzeitig drüber, die Dinge vorher gut zu regeln, weil dann braucht man sich nämlich keine Sorgen machen. Und jetzt bewusst an die Frauen, finanzielle Unabhängigkeit als Frau ist total sexy.
Das ist wirklich sexy. Ich habe noch eine Frage. Ich wollte jetzt eigentlich schon Schluss machen oder du wolltest Schluss, aber ich habe noch eine wichtige. Und zwar, ab wann würdest du raten, gibt man Kindern Taschengeld?
Oh, immer dann, also ich kann tatsächlich kein Alter nicht wirklich sagen, weil es gibt ja, die Mädels sind ja manchmal im Kindesalter vielleicht schon ein bisschen weiter wie die Jungs damals, irgendwann gleicht sich das ja gut aus, aber im Kindesalter, immer dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt kommt das Interesse, sie möchten sich auch mal eigenständig was sparen, sie möchten sich mal selber was kaufen, das finden sie ganz toll, ja, selber aus dem eigenen kleinen Geldbörsel was zu haben, mit kleinen Beträgen da schon anzufangen, es vorzuleben, auch zu zeigen, wenn die Mama und der Papa arbeitet, dann ist es, um sich das hier auch zu gönnen. Und ich kann es nur aus Erfahrung von meiner Tochter auch sagen, die war so stolz darauf, wenn sie sich ihr erstes kleines Ding selber kaufen konnte oder vielleicht da auch schon mit Centbeträgen zusammengespart hat in der Richtung. Ja. Also so früh als möglich und man hat es am besten selber als Elternteil im Gefühl, sind sie schon so weit oder nicht. aber das Thema nicht als Tabuthema zu sehen, sondern rechtzeitig.
Super. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön. War wirklich so. sehr spannend. Ich glaube, da können wir sich ganz viel mit nach Hause nehmen heute.
Und an dieser Stelle auch nochmal danke an euch, Sparkasse Oberösterreich. Ihr seid Hauptsponsor des Let's Get Visible Female Empowerment Festivals. Und ich bin wirklich, wirklich dankbar, dass ihr da so toll unterstützt, monetär, mit Rat und Tat. Und jedes Festival, das Frauen unterstützt, kann sich nur wünschen, so einen tollen Partner an der Seite zu haben. Danke nochmal.
Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, das ist das richtige Thema und macht's weiter so.
Wenn's passt, passt's, gell?
Wenn's passt, passt's.
Dankeschön.
Danke.
Und wenn wir euch nun viel Lust gemacht haben auf mehr Let's Get Visible, dann freuen wir uns, euch bei unseren Live-Events zu begrüßen. Das nächste Event, das ist das große Festival im November. Am 22. November 2024 haben wir auf 3 Bühnen Angebot für Angestellte, Selbstständige und Unternehmerinnen, alle Frauen im Job oder die, die sich gerade umorientieren. Auch die Männer sind herzlich willkommen. Auf 3 Bühnen haben wir für euch Keynotes, Workshops und Panel Talks. Lasst euch das nicht entgehen und holt am besten jetzt schon euer Ticket zum Early Bird Preis auf www.letsgetvisible.at. Wir freuen uns, euch hoffentlich ganz bald persönlich sehen zu dürfen.